Bayern 2. Grenzenlos hören. Nahaufnahme. Die aktuelle Reportage. Jeden Freitag um 15.30 Uhr.
In der Architektur werden Werte und ihr Wandel sichtbar. Etwa bei Sanierungen alter Gebäude, Abriss und Neubau oder retten, was schon steht? Architektur ist Ausdruck des Lebens, des Miteinanders der Menschen. Das zeigt sich in den Bauten, denn sie geben den Raum vor, in dem man sich bewegt, jeden Tag. Architektur bedeutet Lebensraum. Gebäude sind Zeichen, die zeigen, was Menschen wichtig ist, worauf es ihnen ankommt, ihre Werte. Das kann man buchstäblich erfahren auf den Architekturen, wenn man sich auf den Weg macht zu den neuen Bauten, um genau hinzusehen, Fragen zu stellen, zuzuhören.
Hier kommt man bei der Aussichtsplattform, das ist so eine Baulücke, kann man in ein Grundstück, das gehört der Stadt und da ist so mit Aussicht auf so eine innerstädtische Gärtnerfläche, ist dann diese Aussichtsplattform.
Erzählt Architekt Stefan Giers im Ankommen und zeigt auf einen zarten gläsernen Turm. Ein filigranes, poetisches Bauwerk mitten in Bamberg und doch mitten in den Feldern. Gärtnerfeldern. Bambergs fast vergessene Gärtnerstadt.
Also was traditionell hier angebaut wird, ist Süßholz. Da wurde im Mittelalter mit gesüßt, Speisen. Und eine andere Besonderheit zum Beispiel ist eine Bamberger Hörndl, nennt sich das, eine Kartoffelart. Aber das Tolle daran ist heute, das haben diese Nouvelle Cuisine-Köche wohl entdeckt, dass die halt, wenn sie geschnitten werden, unheimlich schöne, gleichmäßige Stücke ergeben und unheimlich gleichmäßig durchkochen und auch einen besonderen Geschmack haben.
Die Bamberger Stadtgeschichte in Ehren, aber der Geschmack der Kartoffeln ist attraktiver als der Blick auf Felder, Gemüsebeete, Gewächshäuser mit Blumen, das Brachland und die roten Hausdächer. Trotzdem versucht die Weltkulturerbestadt anlässlich der Landesgartenschau, Touristen für dieses historische Viertel zu begeistern. Noch bedeutet das Sightseeing zwischen Gewächshäusern, Holunderbüschen und Krautköpfen. Die Attraktion bildet der leicht gekippte und in sich schiefe Aussichtsturm, der sich den Wiederbelebungsversuchen der Bamberger Gärtnerstadt verdankt. Ein gläserner, transparenter Kubus, gegliedert durch feine metallene Sprossen, den man betreten und besteigen kann. Er wirkt wie ein sehr sorgfältig gearbeitetes Glashaus der eigenen Art, offen und geschlossen und gibt den Blick nach Süden frei auf die Gärtnerstadt. Vor allem das Betreten wird zur ungewöhnlichen Raumerfahrung.
Es ist zwar alles im rechten Winkel, aber das Ganze ist als orthogonales Gebilde schräg aufgestellt. Also man hat zwar sonst nur mal Rampen, auf denen man läuft, aber hier ist sozusagen alles aus dem Lot. Und es ist von daher auch so eine Art, ja eigentlich ein Bewegungsraum. Man bewegt sich drin und man, auch wenn man steht, ist alles in Bewegung. Es ist auch von daher ein Raumexperiment gewesen. Man sieht ja nicht sehr viel. Man sieht eben nur diese leeren Felder, aber man soll ja noch etwas erleben, man soll an den Ort kommen und dann aber über das Gesehene hinaus noch in der Architektur ein Erlebnis mitnehmen.
Die außergewöhnliche Aussichtsplattform in Bambergs historischer Gärtnerstadt. Eine Begegnung mit einem Bauwerk, das die Menschen ihre Bewegung im Raum neu wahrnehmen lässt und damit eine architektonische Grunderfahrung ermöglicht. Von Bamberg aus könnte man jetzt den Main eine kleine Weile flussaufwärts fahren, bei Haßfurt nach Süden abbiegen und über Donnersdorf nach Gerolzhofen fahren. Das Städtchen in Unterfranken ist für seine historische Altstadt bekannt mit Fachwerkhäusern und einer spätgotischen Stadtpfarrkirche. Katholisch, wie die meisten in Unterfranken. Wer wie die Menschen auf den Spuren der Architekturen dagegen die evangelische Erlöserkirche sucht, wird am nördlichen Stadtrand fündig in der Dreimühlenstraße 4. Klingt idyllisch, ist es aber nicht, sondern hat fast schon Gewerbegebietscharakter. Das mag an dem großen Einkaufszentrum gleich am Anfang der Straße liegen, mit seinem gewaltigen roten Satteldach, um unterfränkischen Charakter zu simulieren. geradezu peinlich, dem Menschen ein so proportionsloses Architekturungetüm mit angeschlossenem Riesenparkplatz vor die Nase zu setzen. Vor allem im Blick auf die benachbarte Kirche. Immerhin ein denkmalgeschützter Bau im Heimatschutzstil der 20er Jahre. Der wäre inklusive seines 40 Jahre später errichteten Gemeindehauses optisch beinahe untergegangen, so dicht an diesem pseudofränkischen Gewerbebau. Welch ein Glück, das saniert werden musste. Die Kirche abreißen? Der Volkacher Architekt Reinhold Jäcklein schüttelt den Kopf natürlich nicht, sagt er, obwohl man auch diese Lösung diskutiert habe. Stattdessen ein neues, zeitgenössisches Gemeindehaus mit flachem Dach, Oberlicht und großen Fenstern, architektonisch verbunden mit dem kleinen Gotteshaus und seinem steilen Dach. Klingt unmöglich, ist es aber nicht, sondern schon von außen ein sichtbares Zeichen. Der geduckt wirkende Bau der Kirche tritt dank des modernen Anbaus jetzt geradezu selbstbewusst auf. Ein Hingucker, nanu, denkt man. Und erst recht beim Betreten der Kirche oder des Gemeindehauses, weil beide Bauwerke für sich alleine stehen, aber auch eine Einheit bilden können.
Wir sind jetzt hier im Foyerbereich und wir schauen praktisch vom Foyer durch die drei dreiflügeligen Türen in den Kirchenraum hinein. Und jetzt, da können Sie eben durch das Glasdach auch wunderbar den Kirchturm sehen. Und Sie haben auch den Blick auf den Altar und auf die Orgel.
Auch der Ambo, also der Ort der Lesung und der Predigt, ist zu sehen. Allerdings ist das alles mobil. Ein Altar auf Rädern und Stühle statt Bänke. Das war Diskussionsstoff für den Katholiken Reinhold Jäcklein und den evangelischen Pfarrer Jean-Pierre Barond.
Mit diesem Thema einer der flexiblen Nutzung eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen. Das eine ist natürlich die Bestuhlung. Man ist eigentlich bei uns in Unterfranken noch gewöhnt, dass eine Kirche Bänke hat. Das ist also eher die Ausnahme, dass eine Bestuhlung existiert. Die Kirche ist eigentlich von der Orientierung her entgegen der architektonischen Form. Die Kirche wird jetzt praktisch quer bespielt. Der Altar steht nicht im Osten, sondern er steht praktisch auf der Südseite an der Seitenwand.
Der Herr Jäcklein hat es schon angedeutet. Es ist immer die Frage, welche Bauaufgabe habe ich? Und wie gehe ich dann sozusagen auch theologisch an die Sache ran? Und ich spreche immer von der Polyvalenz des Raumes, der Vielseitigkeit des Raumes. Und unter dem Stichwort Vielseitigkeit verstehe ich eben auch, dass eben da möglichst viele Dinge drin stattfinden können. Einfach jetzt natürlich der Gottesdienst, aber natürlich auch ein Orgelkonzert, aber mit dem Blick auf die Orgel. Und dann eben auch vielleicht sehr ungewohnt eben eine Feier, die in diesem Raum, der Kirchenraum, gleichzeitig Gemeinderaum, Gemeinderaum gleichzeitig Kirche ist. Und eben dann eben als Gemeinschaftsraum eben für so etwas, was man eben in der Kirche dann Public Screening nennt und eben nichts anderes ist als Public Viewing eben woanders.
Was höchst ungewöhnlich klingt, theologisch wie architektonisch. Skepsis aber ist dem Pfarrer recht.
Das ist eine kleine Zumutung, wohl, aber es ist doch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was eigentlich Kirche wirklich ist. Und vielleicht ist es sogar ein Abbild dessen, dass das Gottesbild, um jetzt auf die Theologie zu kommen, ja auch nichts Statisches ist.
Das war auch für mich jetzt als Architekt eine ganz interessante Erfahrung, jetzt zu einer evangelischen Kirche zu planen. Na, weil tatsächlich, jetzt bin ja katholisch, für mich war es so, dass der Kirchenraum als heiliger Raum wahrgenommen wird, dass das Allerheiligste quasi, was in der Kirche da ist, an sich den Raum schon heilig macht, während die Protestanten, also das musste ich dann auch lernen, dass da der Raum eigentlich nur durch die Handlung heilig wird. Also der Raum an sich hat in der evangelischen Kirche eine andere Bedeutung, als er bei den Katholiken hatte. Ne?
Ich finde eigentlich ganz schön, dass wir da so im Dialog sind und dass da kein Abbruch stattfindet, sondern dass es fortgeführt wird. Über Architektur wohlgemerkt, Theologie getrieben wird.
Ich finde es also wirklich auch äußerst spannend, dass dadurch Diskussionen entstehen. Es wird diskutiert über Theologie, über Architektur. Ich finde, also das ist eigentlich, was Architektur auch machen soll, dass es die Menschen bewegt und dass es sie dann zum Nachdenken eigentlich anregt.
Die Geroldshofener Erlöserkirche. Von Architekt Reinhold Jäcklein energiesaniert und mit dem Gemeindehaus zusammengefügt zu einer Einheit. Man muss nur die Türen zum Kirchenraum öffnen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Da geht es allemal um grundlegende Werte. Nun könnte man auf der Fahrt nach München in Herzogenaurach Halt machen, nicht weit von Erlangen, um sich dort eine ebenfalls, aber auf ganz andere Art erweiterte evangelische Kirche anzusehen. Schon ihr markantes Äußeres, das von der Altstadt aus sichtbar ist, wirkt wie ein Signal. Der hohe, eckige Turm, der aus der Mitte des mit Schindeln gedeckten Baus mit seiner Glasfassade herauswächst, wirkt wie eine Skulptur und bildet eine Einheit mit der Kirche. Architekt Eberhard Wimmer hat neu und alt verschmolzen und doch den alten Baukörper und seine Grenzen immer wieder sichtbar gelassen und damit die Spuren der Bau- und Gemeindegeschichte. Alt und neu ist auch das Thema des Architekten Andreas Hild vom Büro Hild & K., wenn er an der Münchner Luisenecke Theresienstraße erklärt, wie er den Betonbau saniert und umgebaut hat, den einst, Anfang der 60er Jahre, sein Kollege Franz Hart errichtet hat. Vor allem sagt Andreas Hild mit Respekt, denn Franz Hart sei einer der wirklich guten Architekten dieser Jahre gewesen. Eine Stahlbeton-Fertigteilfassade sei das gewesen, damals bewusst auch für einen späteren Umbau ausgelegt. Und, erklärt Andreas Hild,
es sind zwei aufeinandergestellte Rahmensysteme, die quasi gegeneinander versetzt sind, sodass der untere Rahmen stärker hervortritt und diese neuen Bögen oder geschwungenen Pfeiler vermitteln jetzt zwischen den beiden Ebenen und dadurch entsteht dann quasi so ein leichter Schwung. Sagen wir mal, der Schwung ist ganz rational begründet. Wo der eigentliche Bauch sitzt, der ist mehr oder minder willkürlich verschoben, bei jedem Pfeiler ein bisschen anders. Das müsste sozusagen aus technischen Gründen nicht sein. Aber das gibt dann so ein irrationales Element, was quasi sich dann eher an einen Faltenwurf, an eine textile Membran, an so etwas erinnern soll und dann quasi eben auch etwas zu tun haben soll mit dieser dünnen Ziegelschale, die quasi diesem Altbau oder diesem Rohbau vorgeblendet wurde.
Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Der obere und untere Gebäudeteil sitzen nicht ganz genau aufeinander. Um den Übergang zwischen den beiden geht es. Blickt man auf die neue Fassade, die mit Ziegeln verschalt wurde, wird das sofort klar. Das neue Kleid des Gebäudes hat seinen eigenen Rhythmus durch halbe Säulen, die wie ein dunkles, manchmal silbrig wirkendes Kleid hinablaufen, das sich zu bewegen scheint, als ob es sich beim Gehen etwas bauscht. Auch das Innere wurde umgebaut, neue Hörsäle eingerichtet, Seminar- und Aufenthaltsräume, Treppenzugänge. Den Betoncharakter des alten Baus und damit seine Geschichte hat Andreas Hild belassen, aber das ganze Gebäude dabei so saniert, dass es modernsten Niedrigenergievorschriften entspricht. Während der Fahrt nach Lochham im Süden Münchens lässt sich trefflich über Sanierung nachdenken. Denn Sanierung bedeutet Werterhalt. Schon wirtschaftlich, wenn man einrechnet, welche Energie einst zum Bauen verwendet wurde. Der Fachausdruck lautet graue Energie und spielt in der Architektur eine immer größere Rolle, denn mehr und mehr wird saniert, wie die vielen Beispiele in den Architekturen zeigen. Abriss bedeutet aber den Verlust dieser grauen Energie und Verlust der Erinnerung, zuweilen auch der Geschichte und damit der Identität. Werteverlust auf verschiedenen Ebenen. Sehen Sie, erklärt Clemens Pollock und deutet auf verschiedene Gebäude in einem weiten, parkähnlichen Areal, hier hatte man Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre so etwas wie die amerikanische Campus-Idee ins Würmtal geholt. Eine Grundschule, dazu Mittelschule und Gymnasium zusammen auf einem Gelände. Aber die Gebäude, sagt der Architekt, seien nicht mehr zeitgemäß, jedenfalls technisch. Also abreißen? Manchmal sei das unumgänglich, wenn die vorgeschriebenen Normen mit den alten Bauten nicht mehr erreicht werden könnten. Andererseits dürfe Effizienz nicht der einzige Maßstab sein, weil auch die Gestalt des Bauwerks, seine Ästhetik, Geschichte und Identität auch Werte seien, die es zu respektieren gelte. In meinem Fall, sagt Architekt Pollock, hatte die Aufgabe, die Lochhammer Volksschule zu sanieren und in ein Niedrigenergiegebäude zu verwandeln, auch noch einen familiären Hintergrund.
Ein 70er-Jahre-Gebäude, das übrigens mein Vater gebaut hat, wurde jetzt saniert und hat jetzt Niedrigstenergiestandard erreicht. Und es wurden natürlich auch neue pädagogische Ideen mit eingebracht. Und dementsprechend wurde nicht nur an den Fassaden und an den Oberflächen Veränderungen eingebracht, sondern vor allem auch in den Grundrissen. Wir haben hier Ganztagsschulbereiche, wo wir ergänzend Seminar- und Gruppenräume haben, wo wir Aufenthaltsräume haben, wo wir Speiseräume haben. Denn die Kinder werden zunehmend den ganzen Tag in der Schule verbringen und betrachten die Schule halt auch mehr und mehr als ein Stück weit ein Teil ihres Zuhauses.
Vor den Skelettbau der 70er Jahre hat Clemens Pollock eine Fassade aus Holzelementen davor gehängt. das sieht elegant aus, denn ihr Rot kontrastiert mit dem Weiß der Sonnenlamellen und dem Grün des Parks, in dem die Kinder auch noch Unterricht haben könnten. Eine von vielen Ideen, die der Architekt eingebracht hat in die Planung, denn er ist überzeugt, dass Gebäude weit mehr sind als Hüllen. Natürlich, man bewegt sich ja darin, verbringt viele Stunden seines Lebens in Architektur und die kann viel mehr.
Zugleich ist der Raum für die Schüler auch, wie man es so schön sagt, neben den Lehrer und den Schülern der dritte Lehrer. Der Raum soll den Kindern auch immer wieder etwas vermitteln und beitragen. Wir haben das auch immer wieder in Diskussionen eingebracht und die Lehrer dazu ermuntert, den Raum nicht nur als Hülle zu sehen, der ihnen für den Unterricht dient, sondern unmittelbar auch als Lehrmöglichkeit von der Sonneneinstrahlung bis zu irgendwelchen Zahlen auf dem Boden, die die Kinder nutzen können für ihre Spiele oder ihre Lernspiele. Also hier beispielsweise auf dem Boden haben wir eine sogenannte Zahlenleiste, einen Parkettboden, in den sind dunkle Streifen eingelassen und die Kinder könnten mit Hilfe von kleinen Zetteln sich die Zahlenreihen erobern von 1 bis 10, von 10 bis 100 und so könnte man sich die Zahlenräume spielend entwickeln und das im Flur, wo eigentlich ein Kind sonst täglich drüber läuft, wird es auf einmal zum Lernraum. Und doch sehen wir, dass die Lehrer selbst noch Schwierigkeiten haben, das zu integrieren in ihre unmittelbare Lernsituation und Schulsituation und lieber auf ihre konventionellen Mittel des Unterrichts zurückgreifen.
Gut 15 Autominuten weiter lässt sich erleben, was Architekt Clemens Pollock in der Schule vermisst. Dass der Raum zum Lehrer wird für die Kinder, die sich in ihm bewegen. Vorausgesetzt, sie können und dürfen ihn entsprechend nutzen.
Die Kinder haben den Raum genutzt zum Theaterspielen, also komplett genutzt. Und das spricht dann auch für die Räumlichkeiten, die können sich da ausbreiten.
Angelika Schießel-Wissing, sie ist die Leiterin des Hortes St. Johannes in Gilching und hat gerade zusammen mit dem Architekten Achim Füllemann den neuen Hort betreten.
Das ist jetzt die Turnhalle.
Mehrzweckraum.
Mehrzweckraum.
Es wird tatsächlich, wie man jetzt sieht, zum Theaterspielen genutzt oder zum Klettern an der Kletterwand oder zum Fußballspielen oder auch dann mit der Slackline entlang.
Also die Kinder spielen hier drin lieber Fußball als draußen. Also das ist ganz eigenartig. Wir sind nicht dahinter gekommen, weshalb. Aber die lieben diese Turnhalle, die Größe und es ist auch sehr gut Schall. Gedämmt, also die Decke spricht auch noch sehr dafür, dass es wird nicht zu laut, auch wenn die hier toben und das ist einfach schön.
Wir haben tatsächlich versucht, Natur zu belassen. Das heißt, das Holz hat keine Behandlung. Der Bodenbelag ist Linoleum, ist auch ein Naturmaterial und auch der Dämmstoff außen als Holzweichfaser ist als Naturmaterial. Das heißt, es sind wirklich sehr, sehr wenig jetzt noch Kunststoffe oder geschäumte Stoffe zur Verwendung gekommen. Und wenn, dann auch nur, dass sie wirklich trennbar sind. Und man muss auch an den Abbau von einem Gebäude denken, dass das dann wirklich auch trennbar und recycelbar ist, das Ganze.
Halt! Ehe wir den beiden weiter durch die hellen Räume dieses hölzernen Horts folgen, sollten wir von außen einen Blick auf das ungewöhnliche Gebäude werfen. Ein langgestrecktes Gebäude mit Flachdach, Parterre und erstem Stock, das entfernt an einen eleganten Container erinnert. Er ist aus 16 vorgefertigten Modulen in nur 3 Monaten montiert worden, einschließlich aller Ausbauten innen und außen. Und auch die können sich sehen lassen. Zusätzlich wurde dem Bauwerk eine silbrige Textilhaut übergezogen. Weniger ob der Schönheit, vielmehr wegen der auch sonst vorbildlichen Dämmung. Der Gilchinger Kinderhort verbraucht weniger Energie, als für Passivhäuser vorgeschrieben ist. Damit ist er auch in dieser Beziehung vorbildlich. Wie auch die 50 Kinder, die nach der Schule hier ein Zuhause haben, nahezu alle Räume nutzen können. Mal für dieses, mal für jenes. Die Architektur legt kaum etwas fest. Und in fast allen Räumen ist das helle Holz mit seinen dunklen Astlöchern sichtbar und zeigt den Kindern, woher es stammt. Vom Baum.
Wir sind jetzt seit einem Jahr da und die Kinder gehen sehr gut hier auch mit den Wänden um. Das ist ja immer so dieses große Problem. Wie ansprechend sind auch die Innenräume, also die Wände und. Wir erleben die Kinder immer wieder, dass sie drüber streichen. Also es ist irgendwas, das haben sie sonst nie. Sie erleben immer eine Mauer oder eine gestrichene Wand. Und das verführt die Kinder auch übers Taktile, einfach immer wieder auch da dran zu gehen und Ja, das strahlt einfach eine Gemütlichkeit aus.
Und die Bedenken, die natürlich ein Bauherr, hier in dem Fall das Bauamt Gilching, hatte und wir gemeinsam diskutiert haben, wie verhält sich das, wenn jetzt tatsächlich dieses Holz schmutzig wird oder wenn die Kinder da nicht sorgsam damit umgehen, hat sich jetzt eigentlich nur positiv bestätigt. Ich bin selber sehr, sehr positiv überrascht, wie nach einem Jahr das immer noch fast wie neu aussieht, die Kinder nämlich sorgsam mit wertvollen Materialien umgehen.
Und wir haben auch einen sehr großen Zulauf. Also die Eltern wünschen gern, ihre Kinder in so Räumen zu sehen. Also die wünschen sich das sehr.
Wer erleben will, wie Räume, Außenräume, Innenräume, Stadträume, wie Material und Baugestalt vielfältig nutzbar sein können und Wohnatmosphäre für ein ganzes Quartier schaffen, sollte sich nach Ingolstadt auf den Weg machen, zur Wohnanlage Hollerstauden am westlichen Stadtrand in der Nähe des Klinikums und dort aussteigen, um sich in Ruhe alles anzusehen.
Wir hatten ja dieses ganze Grundstück zu beplanen und haben versucht, einfach eine urbane Textur herzustellen, die man wirklich mit Freude auch durchlaufen kann, durchgehen kann. Also wie ein Gewebe, wo man durchlaufen kann, wo es unterschiedliche Höhen gibt, unterschiedliche Gassen. Es gibt Durchgänge, breitere Wege, schmälere Wege, größere Plätze, kleinere Plätze, die sich so abwechseln, sodass das Ganze intern auch leben kann.
Erklärt Architekt Ritz Ritzer von Bogewischs Büro und meint ein ganzes Wohnquartier, wenn er von Grundstück spricht. Er steht im Norden, dort, wo man mit dem Wagen ankommt oder in die Parkgarage fährt, weil im Süden dieses Viertels ein kleiner Bach läuft, entlang einer autofreien Straße. Deshalb richten sich die Häuser nach Osten und Westen aus. Das klingt ungewöhnlich.
Und das finde ich bei unserer Situation, wo doch die meisten untertags nicht zu Hause sind, ganz wichtig, dass wir eigentlich Osten und Westen haben, eben die Morgenseite und die Abendseite. Die Südseite verliert ein bisschen an Bedeutung. Die ist am Wochenende wichtig, aber die ist unter der normalen Woche nicht so ausschlaggebend. Da gab es lange Diskussionen auch darüber, intern bei uns in der Entwicklung, im Wettbewerb, ist denn das richtig, dass man ein Gebäude, was sich eigentlich der Sonne hin öffnen soll, dass man das Ost-West orientiert, weil das erstmal nicht auf der Hand liegt. Wir gehen jetzt einfach mit zwischen den ersten beiden Häusern durch. Wir gehen jetzt ein bisschen nach oben. Das geht um 1,40 Meter angehoben gegenüber dem Straßenniveau. Wir stehen jetzt praktisch dann auf dem Parkdeck. Wir haben die Häuser jeweils 1,40 Meter angehoben und drunter die Parkgarage gepackt. Wir haben auch Oberlichter auf den Tiefgaragen drauf, was man unten sieht, das unheimlich angenehm ist, dass auch untertags einfach dann ein Sonnenstrahl reinkommt. Das macht die Tiefgarage oder das Parkdeck, muss man sagen, zu einem ganz anderen Element. Es ist kein Keller mehr.
Menschen sitzen in der Abendsonne vor ihren Häusern oder auf den Balkonen. Wäsche flattert im Wind, daneben Blumen. Das Oberlicht der Parkgarage dient Bewohnern als Tisch, jedenfalls stehen dort Stühle. Kinder toben herum, an einer Ecke treffen sich Jugendliche, jemand führt seinen Hund spazieren. Die Gärten und Höfe, die unterschiedlichen Durchgänge und Treppen vermitteln ein urbanes Gefühl durch ein Zusammenspiel von privat und öffentlich. Nichts ist eintönig, unachtsam, langweilig. So rhythmisieren die sandbraunen Holzlatten, die die Dämmschicht zur Wärmeisolierung schützen, die Fassaden der langgestreckten zweistöckigen Gebäude. Mal enger zusammen, mal etwas weiter. Mal auch Sichtschutz, mal nur Sicherung. Fassadenmusik ist das für einen Wohnungsbau, der sozial gefördert ist. Akzente bilden auch die unterschiedlichen Balkone, wie Architekt Ritz Ritzer erklärt. Und man könnte ihm noch weiter zuhören, wie er vom Umgang mit der Energie erzählt und davon, dass die Menschen an einem der Häuser sehen können, wie viel Energie schon verbraucht worden ist. Unterhaltung mit Lerneffekt. Oder wie man bei Bogewischs Büro die Photovoltaikanlagen auf dem Dach in Gestaltungselemente verwandelt hat. Energiebügel nennt Ritz Ritzer das und verschwindet in einem der Hausaufgänge.
Können wir einfach mal da hochgehen vielleicht? Oder mal auf so einer Mittellage? Die Laubengänge, die schauen alle nach Osten. Das heißt, das ist die Morgenseite. Das heißt, das ist eigentlich die Seite, die könnte man auch noch stärker nutzen, als man es jetzt hier sieht. Da stehen ein paar Fahrräder und es stehen ein paar Sachen vor der Tür. Also da könnte man sich auch ohne weiteres vorstellen, in den heißen Sommertagen heraus zu frühstücken und hier etwas mehr Gemeinschaftsleben sozusagen zu organisieren. Es gibt hier eigentlich auch nur die Auflage, dass nichts Brennbares da stehen darf. Die Häuser selber sind ja komplette Holzhäuser. Nur der Laubengang, der eben jetzt davor steht und auch einfach der notwendige Fluchtweg ist, der ist eine Stahlbetonkonstruktion.
Holz als Baustoff. Es zeugt von Wertschätzung und ist das Thema bei diesen Architekturen. Aber gerade erscheint ein Bewohner, kommt vom Spielplatz mit seinem Sohn und ist flugs im Gespräch mit dem Architekten.
Ich bin zufrieden. Nur Kleinigkeit bisschen gibt's zum Nacharbeiten.
Ja?
Ist noch nicht beseitigt, wie Balkontür und so Sache.
Ach so?
Aber der Bauleiter hat quasi gesagt, er macht es noch.
Okay.
Also, aber sonst perfekt.
Ja?
Von der Klima ist super.
Können Sie sich wohl mit der Lüftungsanlage
ja.
und so? Ja,
auf jeden Fall.
Gut, ja?
Also keine Feuchtigkeit, nichts. Also
das freut mich.
Frei. Im Bad hast du geduscht, nach 2 Stunden merkst du gar nichts. Von der Klima ist einwandfrei.
Ah, das freut mich. Sehen Sie, weil okay. das ist immer so eine Frage. Wir sind die Architekten.
Aha.
Und es ist immer so eine Frage, wenn man so eine Lüftungsanlage einbaut, ob das auch so akzeptiert wird und ob das gut ankommt.
Das ist schon super.
Manche haben dann Angst, sich das Fenster nicht mehr aufmachen oder so, aber so ist es ja gar nicht.
Man kann Quatsch, du kannst doch Fenster aufmachen.
Ja, klar, genau.
Das musst du in der anderen Wohnung auch.
Ja, klar.
Also, ich bin damit zufrieden. Hoffentlich, dass so auch bleiben kann.
Ja, aber das
okay. Danke. Ich wünsche einen schönen Tag noch.
Danke, danke.
Tschüss.
Auch in Ingolstadt stehen Wert und Werte im Mittelpunkt. Die kann man auf den Architekturen im wahrsten Sinn des Wortes erfahren. Ob in den 3 eng um einen Hof beieinander stehenden Hofhäusern in Greifenberg, fast schon am oberbayerischen Ammersee, die von einem architektonisch fein austarierten Gleichgewicht von Distanz und Nähe zeugen. Oder in dem meditativen Wohnhaus in der Waldruderinger Fauststraße, einem introvertierten Gebäude um einen japanischen Garten, das Abgeschlossenheit signalisiert und Stille. Jeder Besuch in den alten, neuen oder den ganz neuen Gebäuden birgt Überraschungen. Man kann viel dabei lernen. Vor allem Wertschätzung der Traditionen, des Respekts. Kann Ideen studieren und Lösungen für unsere Zukunft, weil Architektur immer die Frage nach Wert und Werten stellt. Man muss ja nicht alle teilen, aber man kann sie wahrnehmen und auf den Architekturen im wahrsten Sinn des Wortes erfahren.